Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen beim Podcast von Andocken. Ich bin Berit Kaspar und ich arbeite seit ca. 30 Jahren im Feld des positiven Hundetrainings. Inzwischen habe ich mich auf die nicht ganz so einfachen, also die etwas herausfordernden Hunde spezialisiert. Durch diesen Podcast möchte ich dir eine Hilfe beim Beantworten alltäglicher Fragen, beim Erklären unerklärlicher Verhaltensweisen sein. Und ich möchte dir Lösungsansätze vorschlagen, wobei es natürlich keine Pauschalrezepte geben wird. Beginnen wir eine interessante Reise in die Hundewelt. Ich freue mich auf deine Begleitung, auf deine Fragen, deine Kommentare und deine Geschichten. Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen zur 9. Folge vom Andocker-Podcast. Heute geht es um das doch recht unliebsame Thema Strafe, inklusive der Behauptung, der Hund muss doch seine Grenzen kennen. Sicherlich kennt man diese ganzen Sprüche von Grenzen setzen, dass immer nur Loben doch wohl fern aller Realität ist, die Hundemutter straft ja schließlich auch die Welpen und der Wolf und im Tierreich überhaupt. Irgendwann werden dann auch noch die Kinder herangezogen, schließlich brauchen die ja auch ihre Grenzen. Ja, ihr hört das schon, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn Strafen an sich sind ein komplett unhundliches Verhalten. Es gibt unter Hunden nun mal keine Tische, keine Couchen, keine Mülleimer, keine Stuhlbeine, Designerklamotten, Feinstrumpfhosen, weiße Hosen und so weiter. Und im Gegensatz zu Kindern, denen kann man doch erklären, kognitiv können sie das verstehen, worum es jetzt gerade geht. Also das Erklären an sich ist möglich, das ist beim Hund nun mal nicht gegeben. Es gibt Argumente ohne Ende, um Strafe irgendwie ja wohnzimmergerecht zu machen. Aber was ist denn nun eigentlich damit gemeint? Strafen, Grenzen setzen. Dazu gebe ich mal ein Erstgespräch wieder. Ein Anruf von einer Kundin, die ich noch nicht kannte, die ganz kurz über ihren kleinen Hund berichtet hat. Also dieser Hund läuft immer weg, der gehorcht nicht, der entscheidet immer selbst, was er jetzt tut. Der muss doch wissen, dass ich entscheide, ich bin der Chef und der muss doch wohl die Grenzen akzeptieren. Schließlich muss der Hund doch tun, was ich will und was ich wünsche. Also die Dame war recht aufgebracht über das doch ja anscheinend recht selbstständige Verhalten ihres Hundes. Und sie meinte, das liegt ihm daran, dass er seine Grenzen doch mal kennenlernen muss und dazu braucht sie jetzt eine Trainerin. Meine Antwort war, ja, ich finde das alles recht verständlich, was sie sich so wünschen, aber das ist nicht verständlich für den Hund. Was sie möchte und was sie wünscht, ist dem Hund relativ egal und vor allem fremd. Ein Hund tut, was sich für ihn lohnt. Was für ihn von vorteilhaft ist, also was von ihm vorteilhaft ist und ja, was ihm Gutes bringt. Also, wurden wir etwas konkreter. Was möchten Sie denn von Ihrem Hund? Und dann kam ganz klare Vorstellung mit bisschen Nachhilfe, also gehorchen auf den Rückruf, der Hund soll warten, der Hund soll bitte schön keine Kinder anbellen und keine Jogger und keine Pferde und auch andere Hunde nicht anbellen. Dann soll er bitte nicht in der Leine ziehen. Und in der Wohnung gibt es auch noch allerhand Dinge, die sich die Besitzerin so gewünscht hat. Ja, welche Grenzen soll ich denn da setzen? Es liegt doch nur am Training. Der Hund weiß überhaupt gar nichts von diesen Wünschen. Ja, und dann kann man sich ein paar Ziele setzen und ein Training aufbauen. Dieser Ansatz ist ja weit verbreitet, dass wir dem Hund die Schuld geben, wenn er jetzt nicht sich so verhält, wie wir uns das so vorstellen. Natürlich gibt es Unarten, Verhaltensweisen, die wir als Besitzer von Hunden unterbrechen müssen, die wir abbrechen müssen und auch wollen. Zum Beispiel ja wirkliches Pöbeln an der Leine sehe ich aber selten in Klammern. Meistens haben wir es mit Angst und Unsicherheit zu tun. Aber solche Sachen wie den Tisch abzuräumen, die Katze zu jagen, die Kinder umzuschubsen oder eben den Besuch oder fremde Leute anzuspringen. Und das reicht nun mal nicht, einfach Nein zu sagen. Das ist relativ nutzlos. Denn was ich gelernt habe oder mitbekommen habe, in 99% der Fälle hat ein Hund nie ein Nein gelernt. Ein Nein ist wie ein anderes Signal, wie Sitz, wie hierher, wie gib mir Pfötchen. Es ist ein Signal, das ein bestimmtes Verhalten in diesem Fall unterbrechen soll. Und wenn der Hund es tut, wird es belohnt. Aber wenn der Hund dann wirklich auf das Nein hört, weil es wird scharf gesprochen, die Körpersprache ist drohend vom Menschen, er beugt sich ein bisschen nach vorne, schaut dem Hund direkt in die Augen, spricht mit drohender Stimme, hebt vielleicht noch den Finger oder die Hand und der Hund ist einfach eingeschüchtert und denkt, oh, dieser Laut aus dem Munde meines Besitzers klingt nicht gut und er hört ganz kurz mit dem Verhalten auf. Und entweder er bekommt gar kein Feedback, also dass das jetzt gut ist, dass er aufgehört hat, oder er hört ein Fein. Ja, wenn vorher Nein gesagt wurde, kommt am Ende ein Fein und der Hund steht mit seiner Ratlosigkeit jetzt im leeren Raum. Denn er muss das zwischen Versuch und Irrtum rausfinden. Was meint mein Mensch? Wann ist er so bedrohlich? In welchen Situationen? Also, wir sollten eine Hilfe für unseren Hund sein und jetzt ist eben die Frage, was ist für dich als Zuhörer wichtig in Bezug auf Strafe? Ich denke mal erstens, das Thema Strafe an sich, auch wenn du denkst, du strafst ja gar nicht, strafst du. Versprochen. Und zweitens, wie baut man denn nun Verbote oder die berühmten Grenzen geschickt auf, ohne den Hund einzuschüchtern. Wie kann man das geschickt und klug machen? Ich denke mal, zweite Frage interessiert dich am meisten, aber wir müssen erstmal an die erste Frage ran, um die zweite dann gut auseinander zu klamüsern. Also, was ist Strafe? Wenn Hunde wüssten, dass sie etwas falsch gemacht haben, dann wären wir ein ganzes Stückchen weiter. Aber die Menschen überschätzen ganz klar und sehr oft die Denkfähigkeit von Hunden. Ja, dieses Dominanzgeschwätz, dieses Reden von der will mich testen, der Hund kontrolliert dich. Auch dieser Lassie-Disney-Mythos ist leider noch nicht verschwunden. Aber all diese relativ veralteten Ansichten, die bescheren unseren Hunden traurigerweise eine Vermenschlichung. Und damit, ja, Erwartungen, die sie einfach nicht erfüllen können. Das führt zu Problemen, zu Aufgaben, zu Schwierigkeiten, die die Hunde nicht lösen können. Das ist für sie nicht lösbar, was wir uns so vorstellen, was wir so denken. Und deswegen denk mal drüber nach. Wenn ein Hund gestraft wird, dann wird meistens der Hund gestraft und nicht sein Verhalten. Hast du diesen Unterschied schon mal bedacht? Meistens wird Strafe gegeben, wenn das unerwünschte Verhalten schon ausgeführt wurde. Oder manchmal auch, wenn das Tier mittendrin ist. Wenn Strafe angewendet wird, dann soll ein bestimmtes Verhalten ja aufhören. Das soll weniger werden oder ja überhaupt gar nicht mehr auftreten. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn es immer wieder auftritt, dann funktioniert die Methode nicht, oder? Es gibt bestimmte Regeln, damit Strafe im herkömmlichen Sinne, also wir reden hier von Schmerz zufügen, von Erschrecken und so weiter, wirkt. Ja, das sind Laborbedingungen, aber das ist eben im Gesetz des Lernens hinterlegt. Welche Regeln müssen wir, welche Bedingungen müssen wir einhalten, damit Strafe wirklich wirken kann? Ich gehe da ganz kurz drauf ein, damit uns klar wird, was das eigentlich bedeutet. Also erstens, es geht ums Timing. Und zwar muss Strafe unmittelbar nach der Tat erfolgen. Und zwar so, dass der Hund möglichst die Handlung abbricht, ja, da sonst schon ein Belohnungseffekt eingetreten ist. Nehmen wir mal wieder das Anspringen. Der Hund springt Tante Frieda an und in dem Moment, wo die Pfoten am Rock von Tante Frieda sind, ist der Hund belohnt. Ja, wenn dann das Berühmte runterkommt und der Hund hat seine Pfoten wieder unten, dann hat er auch noch Aufmerksamkeit vom Besitzer bekommen. Was das runter eigentlich bedeutet, können wir andermal besprechen. Es heißt auf jeden Fall nicht, nimm die Pfoten runter, sondern ja, Pfoten dran. Wann, ne? Weil das Signal kommt, wenn der Hund die Pfoten am Rock hat. Und dann verknüpft er seine Tätigkeit, sein Verhalten mit dem Signal des Besitzers. Okay, so kurze Erklärung beendet. Zweitens, welche Bedingung muss noch eingehalten werden? Und zwar die Stärke der Strafe. Laut Lerngesetz, je härter, desto wirksamer. Üblich ist aber ein langsames Steigern von Strafe oder von Schmerzzufügung. Nehmen wir mal das strafbasierte Training beim Leineziehen. Der Hund kommt mit einem Geschirr ins Hundetraining. Darüber wird erstmal diskutiert, der Hund würde ja im Geschirr das Leineziehen lernen. Dann ziehen wir das Geschirr aus und der Hund kriegt ein Halsband um. Nun zieht der Hund aber weiter. Trotz Rucken, trotz Machen und so weiter, der Hund zieht. Dann muss wohl der Würger her. Dann kommt ein Würger, der Hund zieht weiter. Dann kommt das Kettenhalsband, was dann zu dem Luftabdrücken auch noch den Schmerz dazufügt, also den Schmerz steigert. Wir steigern also die Strafe und am Ende kommt eventuell ein Stachelhalsband, wenn der Hundebesitzer nicht erkannt hat, wir müssen hier mal irgendwas ändern und zwar die Methode. Was dort passiert, ist ein Prozess der Gewöhnung. Und dementsprechend auch dort funktionieren wieder die Lerngesetze. Die Stärke der Strafe war nicht ausreichend, um ein Verhalten zu unterbrechen. Und ich plädiere hier jetzt nicht für traumatisches Einwirken auf einen Hund, sondern wir gehen die Lerngesetze durch. Okay? Dritter Punkt. Ich muss, wenn ich mit Strafe arbeite, den Hund genauestens überwachen. Ich muss sein Verhalten kontrollieren. Das ist unbedingt notwendig. Jede Ausnahme muss verhindert werden. Jeder Versuch, ein Fehlverhalten auszuüben, auch im Ansatz, muss bestraft und unterbrochen werden. Wenn der Hund nur einige Male ein bestimmtes Verhalten ungestraft ausführen kann, dann ist Strafe unwirksam. Das heißt, der Belohnungseffekt für den Hund, dass er dieses Verhalten ausführen konnte, ist höher angesetzt als die Wirkung der Strafe. Der vierte Punkt, den wir beachten müssen, ist die Frage, ob der Hund den Strafreiz wirklich mit seinem Verhalten verknüpft, welches der Mensch meint. Das Risiko der Fehlverknüpfung ist sehr hoch. Mit welcher Person verknüpft der Hund denn nun das Verhalten oder eben die Strafe? Nehmen wir das berühmte Beispiel Sofa. Der Hund springt da nur drauf, wenn der Mensch nicht da ist, also wenn der Hund alleine ist. Kommt der Mensch in das Zimmer rein, springt der Hund vom Sofa herunter. Und die landläufige Meinung ist, der Hund weiß ganz genau, dass er das nicht soll. Der Hund hat gelernt, Hunde lernen im Situationskomplex. Und der hat gelernt, Hund, Sofa und Mensch dazu im Zimmer, nicht gut. Hund, Sofa, kein Mensch im Zimmer, sehr gut. Mehr hat er nicht gelernt. Es geht nicht darum, ich soll nicht aufs Sofa springen, sondern nur nicht auf dem Sofa sein, wenn mein Mensch reinkommt. Das ist das Einzige, was der Hund gelernt hat. Das ist die Verknüpfung. Und der fünfte Punkt ist, wenn ich mit Strafe arbeite, dann sollte der Hund auch immer eine Alternative zu dem unerwünschten Verhalten haben. Das wiederum verlangt viel Nachdenken, Training und so weiter. Zusammenfassung. Also, wann wirkt Strafe? Erstens, wenn das Timing perfekt ist. Zweitens, wenn die Härte der Strafe so stark ist, dass das Verhalten sofort aufhört. Drittens, ich kontrolliere das Verhalten des Hundes ständig. Es gibt keine anderen Versuche, das Verhalten auszuführen. Viertens, ich schließe jegliche Fehlverknüpfung aus. Und fünftens, ich biete immer eine Alternative. Und wenn wir ehrlich sind, das schafft kein Mensch. Das ist auch tierschutzrechtlich überhaupt nicht vertretbar und vor allem ist es gar nicht notwendig. Das Thema Strafe ist ein heikles Thema, denn Hunde können, wenn sie oft bestraft werden oder eben auch unverständlich bestraft werden, zur Gegenkontrolle übergehen. Das heißt, sie können sich wehren. Dann kann ich ja die Aggressivität eines Hundes damit auslösen. Und ganz oft wird nicht der Strafende vom Hund gebissen oder angegriffen, sondern andere Familienmitglieder. Das ist natürlich äußerst gefährlich. Und was auch passieren kann, der Hund zeigt ein Verhalten unter Bedingungen, also dieses sogenannte Fehlverhalten, was mich jetzt stört, unter den Bedingungen, wenn mit Strafe nicht zu rechnen ist. Also auch da kontrolliert der Hund natürlich sein Wohlergehen, sagen wir es mal so, und nicht den Menschen, obwohl er den natürlich auch gut im Blick hat. Und jetzt kommt eben die Frage, die mir sehr oft im Hundetraining gestellt wird, gerade wenn es um das Sauberkeitstraining geht von Hunden. Warum kommt mir denn der Hund mit einem schlechten Gewissen entgegen, wenn er zum Beispiel in die Wohnung gemacht hat oder den Blumentopf ausgeräumt hat oder die Stuhlbeine angeknabbert hat und so weiter? Hat der Hund denn nicht doch ein Bewusstsein für sein schlechtes Verhalten? Das sieht doch so aus. Also kann ich ihn auch bestrafen. Es ist ja nun wirklich bekannt, dass Hunde eben ihr Verhalten nur innerhalb, also mit einer Konsequenz innerhalb von 2 bis 3 Sekunden verknüpfen und sie kein Bewusstsein dafür haben, dass sie vor einer Stunde irgendwelchen Blödsinn gemacht haben oder eben auch vielleicht vor Angst oder Stress in die Wohnung gepullert haben. Aber als der Hundebesitzer das allererste Mal das Fehlverhalten mitbekommen hat, sagen wir mal, der Hund hat in die Wohnung gemacht und der Hundebesitzer kommt nach Hause und sieht, was der kleine Hund dort angestellt hat. Vorher kam der Hund aber freudestrahlend zu seinem Besitzer, hat ihn begrüßt, dann kommt die Entdeckung der Pfütze und der Hundebesitzer ist sauer, ja, schimpft mit dem Hund, was auch immer. Und dieses eine Mal kann reichen, ja, dass der Hund eine Reizkombination herstellt. Und zwar aus Uringeruch und Hundehalter kommt nach Hause. Dann kommt immer dieser komische Angriff des Besitzers und um dem zu entgehen, diesem Angriff, zeigt der Hund ein beschwichtigendes Verhalten. Denn dass Hunde kein Gewissen haben, das ist ja auch allseits bekannt. Und dieses beschwichtigende Verhalten interpretieren wir eben als schlechtes Gewissen. Ja, geduckte Haltung, Schlecken, über die lange Maulspalte, bisschen den Schwanz einklemmen, die Ohren anlegen. Solche Sachen sehen so aus, als hätte der Hund ein schlechtes Gewissen. Das war nur ein kurzer Ausflug in zum Beispiel Fehlverknüpfungen. Kommen wir denn nun im Training ohne Strafen aus? Dazu 2 Fragen. Die eine, wie definiere ich denn nun Strafe? Was ist Strafe immer? Schmerz, Schreck, Einschüchterung. Nee, Strafe ist zum Beispiel auch das Entziehen von Aufmerksamkeit, das Entziehen von Lob, das Leckerchen wieder einzustecken. Auch das ist eine Strafe. Dem Hund den Sozialkontakt jetzt nicht zuzulassen. Auch das kann als Strafe empfunden werden. Und zweitens, kommen wir im Training ohne Strafen aus? Nein, das gehört nun mal dazu. Aber ich kann sie klug einsetzen, galant und richtig durchdacht. Dann darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Okay, genug zur Theorie. Erzählen wir mal über ein wirklich konkretes Beispiel zu Verboten. Also Grenzen setzen, Strafen. Ich bin mit meiner 8-jährigen Hündin in einem Hundeladen. Das ist da ziemlich eng und ziemlich voll. Und wir haben nach einem passenden Geschirr gesucht. Kommt ein Hundebesitzer rein mit einem fröhlichen, tapsigen, ungestümen Berner Sennenhund, der ungefähr, ich schätze mal, 8 Monate alt war. Der zog in der Leine und sagte, hier ist ja cool drinne, wie riecht das denn hier und überhaupt? Och, und da steht ja ein anderer Hund, da will ich hin. Und ich weiß nicht, von Anfang an hat dieser Hund immer nur nein, nein, nein gehört. Und aber der Hundebesitzer zog hinter diesem Berner Sennenlümmel hinterher und kein Nein wirkte. Er zog den Hund am Halsband zurück und kombiniert mit seinem Nein, also Strafe Nummer 1 ist das Nein, Strafe Nummer 2 ist das Ziehen am Halsband, bis wir dann eben auch beim Rucken angekommen waren. Aber es half alles nichts. Der Hund ereiferte sich, zu meiner Hündin kommen zu wollen. Und nichts an Strafe des Besitzers hatte irgendeine Wirkung bei diesem jungen Hund. Dann guckte meine Hündin diesen Rüden an. Starrer Blick, etwas fixierend. Der Rüde wurde ruhig und dann knurrte sie von ganz tief unten. Das war ihr Nein, ich wünsche keinen Kontakt. Der Rüde setzte sich hin, guckte völlig verdattert und ich konnte im schönen Bogen um andere Ladentische herum aus dem Laden rausgehen. Das fand ich sowas von beeindruckend, wie schön die Hündin eine Grenze gesetzt hat, die für den Hund auch verständlich war. Das ist Grenzen setzen unter Hunden. Da können wir uns ein Beispiel dran nehmen. Und jetzt noch ganz schnell zurück zum Anfang von der Kundin und dem kleinen Hund. Ja, wir haben ein bisschen Training miteinander gemacht und die Kundin brauchte keine Grenzen für den Hund, keine Verbote. Denn diese ganzen Schäferlüren waren überhaupt nicht notwendig. Die sind inzwischen ein richtiges gutes Team. Der Hund kennt Markerworte, der Hund kennt jetzt Sicherheitssignale. Fein und Nein wurde wunderbar getrennt. Die Frau erkennt Intention von Fehlverhalten und lenkt den Hund um und sie macht ganz viel über Lob, Beschäftigung und wenn es ein Nein geben muss, dann gibt es auch ein Feedback für den Hund. Das ist mal ein Happy End. Ja, beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema, wie kann ich denn nun Verbote nett verpacken? Schließlich brauchen wir sie hin und wieder. Darüber gibt's keine Diskussion. Aber wie baue ich das denn nun ganz geschickt auf? Okay. Denkt drüber nach, wie geht ihr mit eurem Hund um? Seid ihr wohlwollend? Wie oft wollt ihr irgendwelche Grenzen setzen? Ich glaube, dass das gar nicht so weit nötig ist, wenn wir, entspannt mit unseren Hunden umgehen und ihnen einen Rahmen schaffen, in dem sie sich super bewegen können. Okay, das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, hundefreundliche Grüße, Berit.